Travelholics, der Podcast für Touristiker. Schön, dass Sie zuhören, denn der Podcast Travelholics ist das Audio-Update rund um Digitalisierung, Marketing, neue Destinationen, Produkte und Ideen. Speziell, aber nicht nur für Reisebüros. Als Online-Radio zum Mitnehmen von Profis für Kollegen bietet Travelholics Talks und Tipps für Touristiker. Das geht vom Ohr in den Kopf.
Herzlich willkommen zur mittlerweile zweiten Folge in diesem Jahr von diesem Podcast. Mein Name ist Roman Borch und ich bin heute unterwegs im ICE der Deutschen Bahn von Berlin nach München, verabredet mit Michael Buller, Vorstand des Verbands Internetreisevertrieb. Mit dem habe ich ja bereits die erste Folge aufgenommen und ich freue mich auch diesmal wieder auf ein spannendes und inspirierendes Gespräch, für das ich schon jetzt viel Spaß wünsche. Und weil dieser Podcast keinen Sponsor hat, habe ich ja noch ein bisschen Werbeplatz übrig und möchte gerne alle, die sich nicht nur schlau hören, sondern auch mal schlau schauen wollen, einladen, www.expi.tv aufzurufen. Expi.tv ist der erste Videostreaming-Dienst der deutschen Touristikindustrie und da wünsche ich ebenfalls viel Spaß, ist kostenlos und durchaus informativ. Also www.expi.tv registrieren, Kanäle abonnieren und schlauer werden. Nun aber direkt zur Episode.
Digitalisierung in der Touristikindustrie, Startups, Apps und Innovation. Das Thema bei Travelholics, dem Podcast für moderne Touristiker.
Ja, nun angekommen am Ammersee in Uttingen sitze ich in der Heiligen Halle. Hallo Michi.
Hallo.
Die Heilige Halle deshalb, weil das ist, ich zeige da nachher auch ein paar Fotos in den Shownotes, das ist die Halle, wo Michi seine Oldtimer aufbewahrt. Du bist bekannt dafür, das wissen auch viele. Du sammelst, ne?
Ja.
Was hast du hier so stehen?
Schon lange. Gesehen? Schon lange. Das älteste ist von 1922. Und wird also 2022 wird dieses Auto 100 Jahre alt. Also gar nicht mehr so lange hin im Prinzip. Das ist eigentlich auch faszinierend, dass es noch existiert. Und interessant ist eben, das waren die Startups ihrer Zeit. Ja, damals Revolution, Autofahren, wird es was. Und hier allein in dieser Halle stehen 5 unterschiedliche Systeme, wie eine Kupplung funktioniert.
Siehst du, das heißt, und hat sich dann auch keins durchgesetzt, sondern...
Ja, eins davon hat sich durchgesetzt, die anderen nicht.
Bringt uns direkt zu dem Thema, ja. Ne, was wir so besprechen wollen, dass sich halt viele verschiedene Dinge gerade parallel entwickeln und abzusehen ist, dass sich so ein paar Sachen sehr stark konzentrieren.
Ja, und man muss eben ausprobieren. Also das haben die eben damals gemacht. Die meisten kamen ja entweder vom Flugzeugbau oder haben Fahrräder gebaut und dann hat man gesagt, da könnte man auch mal Felgen bauen und so weiter. Und das ist eigentlich spannend, welchen Mut die damals hatten, weil das war ja damals, wenn du dir leisten konntest, ein Autowerk aufzubauen, dann ging es dir wirtschaftlich gut und die meisten haben alles in das reingesetzt und sind auch leider durch die Wirtschaftskrise dann kläglich gescheitert und haben sich eigentlich ruiniert.
Aber eine externe Geschichte, die dann eigentlich deren Existenz kaputt gemacht hat. Kriege, ja, Wirtschaftskrise.
Und trotzdem irgendwie so die Helden ihrer Zeit irgendwie eben auszuprobieren, wie muss ein Auto funktionieren, wie produziert man so ein Auto auch, ja, in Mengen. Natürlich gab es da schon Henry Ford, aber alle mussten was Neues ausprobieren und das ist eigentlich faszinierend. Deswegen ist es eigentlich eine ganz kreative Umgebung immer.
Ja, finde ich auch. Also erstmal, mich inspiriert es total. Ich finde es super spannend. Es ist so viel Altes und trotzdem so viel Idee hier drin. Ja. Also so viel Spirit. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, darüber möchte ich heute auch ein bisschen mit dir sprechen, über Spirit. Mhm. Über Gedanken, die jetzt junge Unternehmen haben, über das, was wir aktuell in unserer Industrie erleben. Ich habe mir überlegt, ich werde diese Episode werde ich Wertverlust nennen.
Okay.
Weil was ich hier sehe, ist kein Wertverlust. Hier sieht man halt, dass tatsächlich Werte auch Bestand haben. Ja. Dass ich aber auf der anderen Seite merke, dass sie gerade jetzt aktuell in unserer Industrie, also in der Touristik, tatsächlich Wertverluste stattfinden.
Ja.
Na, also Werte irgendwie kaputt gehen. Auch ethische Werte, würde ich sagen. Also kritische Verhalten. Du hast einen Artikel geschrieben, eigentlich nur bei Facebook, der ziemlich Wellen geschlagen hat. Vielleicht willst du 2, 3 Sätze dazu sagen.
Ja, also das Thema Rabatte in dieser Industrie ist, wer mich kennt, ist ja immer schon ein Dorn im Auge, egal wer sie gibt. Das hat natürlich jetzt eine Dimension erreicht, die ich für vollkommen absurd halte. Vor allen Dingen das Signal, das wir an die Konsumenten geben, wenn wir 200 Euro Gutschein geben und 50 Euro sogar auf Flug und Mietwagen, dann verramschen wir eigentlich unser Produkt. Also wir haben so ein hohes Gut, irgendwie Urlaub zu machen, es hat so einen hohen Stellenwert, dass es eben Leute auch jedes Jahr machen. Und das verkommt mehr und mehr zum Ramsch. Und jetzt läuft die Industrie natürlich auch nicht so gut im Augenblick. Kann man überall hören. Also selbst Produkte, die krisensicher waren wie Kreuzfahrten, selbst die sind noch nicht so ganz glücklich, obwohl die ein limitiertes Produkt haben. Und dann setzen wir noch eins drauf und verramschen es. Und ich bin jetzt seit 30 Jahren in dieser Industrie und ich finde es entsetzlich.
Ich war gestern auf einem Event von FTI zum Eishockeyspielen. Dort waren auch verschiedene Partner, Vertriebspartner natürlich vorwiegend von der FTI, vom OTA bis zum erfolgreichen, durchaus innovativen Reisebüro, Tanja Kaun aus Ingolstadt, zweiter Platz beim Globus Award, herzlichen cool. Glückwunsch dazu.
Ja, gratulation.
Coole Ideen gemacht und so weiter. Aber die sagt auch, Roman, der Markt ist dieses Jahr echt schwierig. Wir haben also ein Minus, uns sind die Familien weg. Dann habe ich mich mit dem OTA unterhalten, einem Portal, einem großen. Die sagen auch, ja, die Familien fehlen uns, das ist irgendwie weniger. Alle schieben das so ein bisschen auf so eine Gutscheinaktion, die da groß läuft, da wo 6 Millionen Haushalte.
Angeblich.
Also angeblich.
Keiner weiß es aber.
Ja, keiner weiß genau, aber es wird so kolportiert, sagen irgendwie, so viele 200-Euro-Gutscheine verschickt worden. Ist es wirklich das, was jetzt alle bewegt? Oder haben wir tatsächlich ein strukturelles Problem?
Wir haben schon mehr Probleme. Also ich glaube, die Gutscheine sorgen natürlich zu einer Verschiebung, aber der Gesamtmarkt wächst ja nicht. Und jetzt darf man eins nicht vergessen, wir hatten letztes Jahr einen enorm warmen Sommer. Ja, keiner weiß, wie dieser Sommer dieses Jahr wird. Die Spekulationen, wie die Umwelt sich verändert, hängen ja da irgendwie auch zusammen. Können mir also vorstellen, dass viele sagen, lass uns mal gucken. Das zweite Thema, was wir haben natürlich auch wirtschaftliche Unsicherheit. Also es ist ja nicht so ganz ungetrübter Himmel irgendwie, der so vor uns hängt. Was auch immer mit dem Tourismus natürlich dann in Einklang geht. Wir haben auch so Dinge wie Brexit, also Europa bricht so ein bisschen auseinander irgendwie. Also wir haben so viele Unsicherheiten, dass ich schon glaube auch, dass viele Leute sagen, jetzt hat man mal das Geld zusammen. Das heißt, es trifft uns jetzt eben auch. Letztes Jahr hat es den Einzelhandel ja auch schon getroffen, konnte man ja überall nachlesen. Die haben dann gesagt, ja, heißer Sommer, das haben die Leute nicht gekauft. Dann hat man gesagt, schlimmer Winter hat man nicht gekauft. Und jetzt trifft es uns halt als Touristik halt auch. Man darf immer nicht vergessen, wir haben zwei hervorragende Jahre hinter uns, also mit riesen Wachstumszahlen, also 6% jedes Jahr ist gigantisch. Und meine Anregung zur ITB war ja, dass ich gesagt habe, jetzt wenn wir noch so ein gutes Jahr haben, investiert jetzt da eure Gewinne in Zukunft.
Das ist ein Punkt, den ich ansprechen möchte. Ist das verschlafen worden? Ist ein bisschen wenig in Zukunft, vielleicht verschlafen, ein bisschen hartes Wort, aber vielleicht zu wenig in Zukunft investiert worden? Sind es zu viele, die sagen, ach, wir machen es lieber weiter, so wie wir es immer gemacht haben? Es ist ja auch so lange gut gegangen und sind vielleicht auch zu viele Bewahrer im Markt, die einfach sagen, hey, ich mache das noch. Ich mache es schon seit 20 Jahren, ich muss es noch 10 Jahre machen, dann höre ich ja sowieso auf, ich lasse es mal lieber so laufen. Haben wir zu wenig Space für neue Ideen?
Also, ich meine, das Problem ist ja, dass der Bulle ja immer schon so als langsam kann ich mich ja selber nicht mehr hören, aber
ich höre dir schon noch gern zu.
Das Problem ist, glaube ich, uns fehlt der Mut für echten Wandel. Ich habe letztes Jahr ein Buch gelesen, Disrupt Yourself, kann ich nur empfehlen, es zu lesen. Ist nicht negativ, sondern ich finde es total positiv. Aus der Sicht eines Journalisten, der eben vor 15 Jahren in einer Podiumsdiskussion mit Bloggern war, die ihm erzählt haben, du bist Vergangenheit. Er ihnen erzählt hat, nee, wahrer Journalismus wird über uns stattfinden. Und aus der Perspektive, was mit den ganzen Verlagen passiert ist und wie seine Basis ihres Geschäfts sich über die Jahre zerlegt hat, aus der Perspektive erzählte dieses Buch und überlegt auch, wie wir in Zukunft mit Veränderungen umgehen sollten. Und das Problem ist eigentlich eher, dass wir so gern das Pferd eben reiten, bis es tot umfällt, anstatt wirklich radikal darüber nachzudenken, wie funktioniert unser Travel-Geschäft in Zukunft.
Ich meine, er hat ja so ein schönes Stichwort oder so eine schöne Methode, die er dort beschreibt, das nennt sich probeweise Nullsetzung.
Ja.
Und dass man einfach, also ich habe es so verstanden, man soll es selber mal so tun, als sei sein eigenes Geschäft nichts mehr wert.
Genau. Ja? Und dann einfach parallel ein neues aufsetzen und sein Argument ist, dass er sagt, findet es nicht statt, dann hast du mindestens sehr viel Erfahrung in diesem neuen möglicherweise Geschäftsmodell. Findet es nicht so schnell statt, dann hast du während das eine runterfällt, das andere eben hochgefahren und findet es ganz schnell statt, dann bist du ganz weit vorne. Und ich erinnere mich, Roman, wir haben ja damals bei Holly Autos XML gebaut.
Ja.
Da hat noch keiner gesagt, wir brauchen XML, aber wir haben gesagt, hey, cool, man könnte connectbar werden. Wir könnten Leuten die Möglichkeit geben, nicht nur unsere Webseite zu nutzen, sondern eine eigene Anwendung zu bauen und uns zu integrieren. Und wir haben das gebaut und dann kamen irgendwann Leute und haben gesagt, wir würden gerne die großen Portale, haben gesagt, wir würden gerne Car Rental anbieten, haben aber kein Produkt, könnt ihr das und könnt ihr eine Schnittstelle anbieten. Dann haben wir gesagt, kein Problem,
haben wir. Die haben wir, genau.
Und dann waren wir ganz weit vorne, wir waren plötzlich auf allen Portalen drauf und haben das Geschäft dort machen können. Und ich glaube, da waren wir als Holly Autos damals, glaube ich, mit allem ziemlich mutig, irgendwie Veränderungen. Und wir haben uns auch jedes Jahr neu erfunden. Und vielleicht muss man sich viel mehr neu erfinden. Das ist natürlich nicht leicht, wenn man, erst recht nicht, wenn man ein funktionierendes Geschäftsmodell hat, also wenn man gute Geschäftszahlen hat und so eine. Aber eigentlich, und das geht ja auch aus diesem Disrupt Yourself auch vor, gerade in Zeiten, wo es dir gut geht, ist ja, sollte ja Geld übrig sein, auch Dinge auszuprobieren. Und man wird ganz viel ausprobieren müssen, weil keiner weiß, ob eine Alexa in Zukunft das Geschäft übernehmen wird oder noch was ganz anderes kommt, aber man muss eben ausprobieren.
Wissen tut es gar nicht. Vielleicht noch mal kurz zu diesem Buch. Dieser Podcast ist ja auch auf Spotify zu hören. Einfach Travelholics auf Spotify suchen und abonnieren. Und ich werde in die Shownotes jetzt mal den Spotify-Link zu dem Hörbuch von Disrupt Yourself mit einkopieren, damit jeder die Möglichkeit hat, sich das auch mal anzuhören. Es ist super gut erzählt, man versteht ihn auch sehr gut. Und
positiv.
Ja, und er ist sehr positiv.
Genau. Also mich hat das motiviert, ich habe davor ein anderes Buch gelesen, das mich ziemlich runtergezogen hat. Das Homo Deus, wenn man liest, das ist eher so betrübend irgendwie und sein Buch, obwohl Disruptive ja irgendwie doch sehr aggressiv ist, ist extrem positiv.
Dann weiß ich ja, dass viele Reisebüros auch diesen Podcast hören, also viele Mitarbeiter in Reisebüros, auch viele Azubis und bekommen da entsprechend Feedback. Jetzt werden vielleicht einige sagen, Mensch, ja, unser Unternehmen ist so klein, 2,5 Leute, gilt das für mich überhaupt auch? Aber schon, oder?
Naja, wir haben mal gedacht, Urlaubsguru, so what? Ja. Wir haben mal gedacht, Couchsurfing, so what? Also es gibt immer irgendwann einen, der was Neues erfindet. Und es ist ja nicht so, auch diese Diskussion um die Plattformen, die wir gerade haben und Regulierung und sonst irgendwas, dass das die Spitze des Eisbergs ist. Wenn das so wäre, ja, dann lassen uns alle nach Hause gehen und dann lassen wir das alles dem machen. Aber das ist ja noch nicht das Ende der Evolution. Und bei denen, selbst die sind in Gefahr, wenn es eine neue Technologie gibt, die falsch einschätzen, dann kann eben sein, dass deren Geschäftsmodell in 5 Jahren eben nicht mehr diesen Stellenwert hat. Und ich glaube, das brauchen wir mehr. Wir brauchen eine Eigenständigkeit. Wir überlegen uns, oder das ist so meine Erfahrung, was gerade im politischen Umfeld stattfindet, auch getrieben durch andere Verbände und insbesondere durch die Hotellerie, die wirkliche Kriege gegen Booking, Expedia führen und selbst das Bundeskartellamt, das seltsame, also für mich seltsame Entscheidungen oder Kritiken anwendet, wenn man zum Beispiel sagt, ist die Sortierung der Produkte richtig und dann will man, dass da mehr transparent ist und dann nimmt man einen Screenshot, wo mehr Information steht als in jedem Analoggeschäft, ja, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Aber wenn wir über Digitalisierung reden, denkt man müsste regulieren, man müsste irgendwie die einfangen. Offensichtlich liegt da die Hoffnung, dass dann eben es kein Amazon mehr gibt und die Welt dann wie vorher funktioniert.
Das ist so ein bisschen das, was ich auch wahrnehme, dass alle denken, man kann das vielleicht per Gesetz auch alles wieder verbieten, diese ganze Digitalisierung. Und ich hatte neulich mal den Gedanken, dass Digitalisierung tatsächlich ja auch nur so ein Wort ist, um eine große gesellschaftliche Veränderung zu beschreiben, die stattfindet, wo man so ein bisschen ohnmächtig davor steht. Und wir Deutschen oder wir Menschen sind vielleicht auch immer so, dass wir für sowas immer erstmal ein Wort brauchen. Wir haben ja auch so ein Wort gebraucht, guck mal, damals der Klimawandel.
Ja, ja.
Na? Und dann haben wir gesagt, El Niño ist schuld.
Ja.
El Niño ist jetzt an allem schuld. Und das ist aber eigentlich nur, dass wir nur einem großen Phänomen, einer großen Veränderung das Wort El Niño gegeben und damit war es für uns erklärbar. Und plötzlich ist auch Digitalisierung einfach das Wort, was jetzt alles so erklären soll.
Was es ja nicht tut, weil wenn man Wikipedia mal aufruft, was Digitalisierung bedeutet, dann steht eben drin, analoge Werte in ein maschinenlesbares Format umzuwandeln. Wenn man das jetzt mal als Touristik nimmt, dann waren wir da verdammt erfolgreich, weil mit den GDS-Reservierungssystemen haben wir zum ersten Mal haben wir die Systeme sozusagen überhaupt maschinenlesbar gemacht, die Produkte, die wir machen. Ja. Also insofern waren wir auch als Touristik enorm erfolgreich auch wenn alle das immer nur mit Online-Vertrieb verbinden, aber digitale Werte nutzt jeder mit seinem Bildschirm.
Aber tatsächlich ist doch Digitalisierung eigentlich eher so dieses disruptive Verhalten, was jetzt eigentlich überall am Start ist, dass wirklich alles hinterfragt wird und sich Geschäftsprozesse, Geschäftsmodelle wirklich völlig neu ordnen. Und im Gegenteil, auf der anderen Seite gibt es dann die, also das Gegenteil von Digitalisierung ist ja für mich so irgendwie Regulierung, ja. Dass dann auf der anderen Seite stehen eben Leute sagen, naja, aber die Regeln sind so. Und genau. Ihr müsst dann so verhandeln. Und,
ja, aber es ja, wird ja auch immer so getan, als ob die sich nicht an Regeln halten würden. Ja. Das ist ja das Erstaunliche. Wir erfinden ja immer neue Regulierungen, ne? Eine Datenschutzgrundverordnung, Pascha-Reiserichtlinie und so weiter.
Oder Dieselfahrverbote.
Ja, also es ist ja nicht so, dass die sich an bestehende Gesetze nicht halten würden. Also auch da gibt es unterschiedliche Meinungen natürlich, aber sondern wir erfinden ja auf EU-Brüsseler Ebene jetzt eine B2B-Plattformregulierung, eine B2C-Plattformregulierung. Also wir erfinden ja neue Gesetze. Und ich würde mir wünschen, wir verwenden diese Zeit, um mal nachzudenken, welchen Teil wollen wir denn als Europäer in der Digitalisierung und auch als Unternehmer sozusagen mit eigenen Dingen. Es nützt ja nichts zu sagen, wie kriegen wir eine Alternative zu Booking.com oder HS oder was ich hin, sondern die Frage ist ja, das ist vergeben.
Wir brauchen ja gar keine Alternative zu Booking, wir brauchen ein neues. Also wir brauchen das, was nach Booking kommt.
Genau, richtig. Und darüber müssen wir doch nachdenken. Ja. Und wenn wir uns eben so festhalten und den Ist-Zustand versuchen zu regulieren oder irgendwie einzufangen, was eben aussichtslos ist. Ich habe mal vor 2 Jahren bei der ÖHV, also Österreichischen Hotelverband-Tagung, mal auf der Bühne gesagt, jetzt haben sie diese Bestpreisklausel per Gesetz irgendwie sozusagen gestrichen und jetzt haben sie jetzt alle mehr Umsatz oder was hat denn jetzt an ihrem Geschäftsmodell geändert? Und glauben sie wirklich, dass jetzt Booking.com zumacht?
Ja.
Und das Schlimme ist ja, Booking.com macht ja so einen scheiß Job, deswegen buchen ja da alle Kunden.
Ja.
Das ist ja das Problem.
Es ist
ja
nicht so eigentlich so, dass sie es ganz genial machen und eben. Die Leute alle deswegen buchen eben. Und dass das der stimmt. Consumer einfach entscheidet, was für ihn am einfachsten und am bequemsten ist. Das sind so die Learnings, die ich auch hatte aus diesem Disrupt Yourself hören, dass ich einfach merke, hey, das erfolgreichste Kundenbindungsprogramm der Welt, das ist nicht PayPal oder irgendwie, oder hier so irgendwie Payback oder sowas. Ja. Oder Miles and More, das ist Amazon Prime, weil die sich einfach komplett darauf fokussiert haben, was ist für den Kunden, also was ist für den Consumer gut.
Ja.
Und das ist letztendlich auch mein, also so ein Gedanke, den ich da habe. Also der Treiber von Digitalisierung muss immer Innovation sein.
Ja.
Und wo ist die Innovationskraft? Wo ist die Unterstützung von Innovationen in unserem Markt? Also ich sage jetzt mal Europa, um Deutschland nicht so einzugrenzen, sondern sage Europa. Ich weiß, in Frankreich passiert ein bisschen
Wahnsinn.
Was.
Wahnsinn. Ja, die Franzosen haben ja sogar die Steuergesetze daraufhin angepasst, damit Investitionen stattfinden. Ich glaube einfach, wir müssen viel mehr in Förderung nachdenken in der Digitalisierung, also Plätze schaffen für Innovationen. Und wenn eben das Geld nicht da ist, dafür zu sorgen, dass eben Geld da ist. Wir sehen ja das an dem Förderprogramm des LIFT, der Tourismus
aus Kompetenzzentrum
freigegeben hat. Das ist total überzeichnet. Ja? Also wir waren am Anfang, bin mal gespannt, wer sich da bewirbt. Jetzt haben sich 170 Unternehmen beworben auf einen Topf von 1,5 Millionen.
1,5 Millionen.
Ja, aber es zeigt, dass da ein Riesenbedarf ist. Wenn man sich die Einreichungen durchschaut zur nationalen Tourismusstrategie von den meisten Verbänden, dann sind die relativ, finde ich, unkonkret. Wir sind die einzigen, die extrem konkret geworden sind. Und wir sagen zum Beispiel, man müsste ja mal ein Testbüro aufbauen. Ja, in der Theorie haben wir so viel, wir müssen jetzt mal praktische Sachen machen und dort neue Technologien testen, die wir in eine breite Masse danach geben können. Also auch für den Reisevertrieb und vielleicht auch neue Geschäftsmodelle dort entwickeln und sagen, wie mischen wir Inbound mit Outbound. Ja? Also da ist ja auch ein Riesenmarkt da.
Ja.
Und den Mut, glaube ich, auf dein eigenes Geschäft komplett zu überdenken, neu aufzusetzen, fehlt halt vielen. Vielleicht fehlen auch die finanziellen Mittel. Und das aber beides muss man
bitte,
durchbrechen.
1,5 Millionen für eine
ist
ganze Industrie.
Ist ja nur ein
Industrie.
Test. Also ich finde es sensationell, dass das Bundesministerium das überhaupt gemacht haben. Also so ein Topf von 1,5 Millionen mal. Aber es zeigt ja, was da für ein Bedarf da wäre.
Ja, absolut.
Für Innovationsförderung. Und bei unseren Startups, die wir in unserem Verband haben, und wir haben ja mittlerweile auch eine Liste von etwa 150 Touristik-Startups, die wir sozusagen kennen, auch die tun sich teilweise schwer, Finanzierung zu finden oder Next Level zu gehen. Und Aber da entstehen die echten Innovationen. Und vielleicht, weil die eben von der grünen Wiese über die Themen nachdenken, was immer hilfreich ist, vielleicht auch viele Themen nicht kennen, die wir als Touristiker vielleicht kennen, aber beim Sprungbrett hat mal einer gesagt, zu all diesen Fragen, die wir alle hatten, der sagte irgendwann mal, wenn ich bei dem Problem bin, dann löse ich es, aber nicht vorher.
Ja.
Und wir lösen gern alle Probleme vorher, bevor wir einsteigen, und dann fangen wir meistens auch gar nicht an.
Ja, aber erst die Lösung aller Probleme ist ja sehr oft die Voraussetzung, um eine Förderung, um eine Unterstützung, um irgendwie eine Weiterentwicklung zu erreichen oder sowas.
Ja.
Verbände, Innovationen, du bist Vorstand vom VER, ihr macht eine ganze Menge, was jetzt Innovation unterstützt. Ich war in der letzten Woche, war die CMT in Stuttgart, die weltweit größte Urlaubermesse, wo Leute wirklich hin. Ich muss ehrlich sagen, ich war total geschockt, wie analog das Ganze stattgefunden hat.
Ja, aber wir haben ja unseren Beitrag geleistet
mit
unserem
Startup-Stand. Da kommen wir gleich hin. Aber ich gehe auf diese Messe und ich war jetzt nicht auf der Caravan-Seite, sondern ausschließlich auf der Touristik-Seite. Und 80% aller Stände haben kein Screen. Da ist nur Papier.
Ja.
Da wird ganz klassisch analog wie 1975 irgendwie mit Katalogen, mit Flyern, mit kleinen Prospekten, mit lustigen Schinkenbrötchen oder Käsehäppchen am Stand den Leuten irgendwie was mitgegeben. Die kommen auch alle mit Bussen und da haben sie ihre Rucksäcke drin und dann nehmen sie Kataloge mit. Wenn ich dann aber mich an den Stand stelle und zuhöre, dann ist ich sage es jetzt mal ohne jegliche Wertung, der 65-jährige Schwabe weiß genau Bescheid über die Reiserouten in Israel, weil er sich bei Google informiert hat und so weiter. Aber die Supplier, die Anbieter, die sind komplett analog unterwegs. Die haben keine digitalen Medien, die haben keine ordentlichen Webseiten, wo das stattfindet. Da ist da nicht ganz viel Potenzial, wo dann wieder andere reinbrechen und sagen, jetzt rolle ich diesen Markt mal auf und dann jammern wieder alle, oh, uns habt ihr gar nicht mitgenommen.
Ja, es ist dieses geht doch.
Ja.
Die sind eh da.
Ja.
Vielleicht tut so ein Jahr, wo es nicht so läuft, vielleicht macht gut. Ja. Es ist halt immer die Schwierigkeit, deswegen war ja auch so mein Plädoyer eben zur ITB 2018 eben so nach dem Motto, Leute, euch geht's gut, ihr habt ein gutes Jahr hinter euch, ihr werdet ein zweites 2018 kriegen, das auch gut laufen wird, was ja auch abgeschlossen mit einem ziemlichen Plus abgeschlossen hat. Ihr müsst jetzt Geld investieren, nicht erst, wenn es euch schlecht geht, nicht drüber über Change nachdenken, wenn es schlecht läuft, aber offensichtlich braucht es halt immer echt enormen Druck, damit jeder über sein Geschäftsmodell nachdenkt und sich neu aufstellt oder vielleicht auch mal wirklich dann den Ruck macht. Die Frage ist einfach dann, ob es nicht dann schon zu spät ist. Ob dann vielleicht auch kein Geld da ist, ja? Weil ich meine, dann kannst du dir gar keine Risiken mehr leisten, wenn du eben 6%
oder 8%. Schau dir die Aktienkurse von großen Touristikkonzernen an, wenn dann plötzlich kein Geld mehr da ist für Innovation, weil du es einfach wirklich sparen musst oder weil du einen Kredit nicht mehr bekommst oder eine Zwischenfinanzierung. Ja. Ich meine, ein Startup, habe ich auch gelernt, ein Startup ist immer geizig mit Geld, weil ja jede Anteilserhöhung dann immer die eigenen Anteile verwässert.
Genau.
Na, das heißt, sie sind gar nicht so scharf auf Fremdkapital und überlegen sich ganz genau, wofür sie was ausgeben.
Ja, ich kann mich an Holly Autos Zeiten erinnern, hatten wir ja so Ähnliches. Weil es ja unser eigenes Geld sozusagen ja auch war, irgendwie mussten wir hocheffizient und wir hatten wenig Geld am Anfang, hocheffizient unser Marketing machen, also den möglichsten Ausstoß sozusagen verursachen und haben dann unser allererstes Mailing war ja ein Bananenmailing, das total in die Hose ging.
Ihr habt die Bananen verschickt?
Ja, wir haben Bananen verschickt. Dummerweise blieben die bei brühender Hitze bei der Verpackstation hängen.
Ja.
Und wir haben anstatt, wir mussten sie nachfrankieren und anstatt zu sagen, okay, die kommen nicht sauber an, haben wir die trotzdem verschickt, wir Idioten. Und dann kamen braune Bananen an und das sollte ja Zeichen für unsere neue Farbe sein, die gelb war und so weiter. Das kam erstmal gar nicht an, aber lustigerweise war es trotzdem dann in der Presse und so weiter und natürlich hat man sich eigentlich geschämt, aber eigentlich war es eine super PR und wir haben dann auch versprochen, nie wieder Lebensmittel zu verschicken, was wir auch nie wieder getan haben. Aber wir mussten eben uns überlegen, wie setzen wir unser Geld ein und welchen Output und das möglichst hocheffizient. Und je mehr man Geld hat, umso mehr kann man natürlich auch spielen. Und je besser so ein Geschäft läuft, könnte man auch spielen. Und da, glaube ich, ist eben auch die unternehmerische Verantwortung auch zu sagen, ist denn mein Geschäftsmodell überhaupt unendlich? Also jetzt nehmen wir mal selbstfahrende Autos und Leute machen keinen Führerschein mehr. Dann ist Leihwagen jetzt irgendwie nicht die Zukunft. Also musst du überlegen, was wäre jetzt die nächste Evolutionsstufe und was könntest du als nächstes machen oder wie wandelt sich dieses Produkt und was bedeutet das für mein Geschäftsmodell? Und so müssen wir ja auch über Ladengeschäfte. Mein Beispiel ist immer dieser Shop, der sagt, ja, die Leute kommen rein, die informieren sich, aber dann gehen die online kaufen. Und jetzt gibt es in den USA eine Reisebüro-Kette, sondern eine Ladenkette, die Flächen vermieten. Und dort werden die Produkte toll präsentiert und der Hersteller...
Das ist doch letztendlich dieses Plattformmodell auch.
Genau.
Dass ich einfach sage, ich bringe das Plattformmodell tatsächlich auch in die Räume.
Genau.
Dass ich sage, es geht jetzt nicht mehr darum, weil das ist auch eine ganz interessante Sache, so ein Reisebüro oder eigentlich jeder Einzelhändler lebt immer nur von der Marge.
Ja.
Die Plattform... sei es eine OTA oder die müssen ja nicht von der Marge an die Plattform, lebt einfach von dem Platz, den sie hat und kann es so bereitstellen. Und als ich darüber nachdachte, fiel mir auch ein, vielleicht muss man Reisebüros auch einfach nochmal neu denken. Wenn die Leute zu Hause buchen wollen, dann lass sie doch zu Hause buchen. Die Beratung können sie trotzdem. Und du musst halt einfach nur die Vergütungssysteme auch ändern.
Ja, vielleicht ist auch die Beratung der Wert, den du bringst, und
genau,
die müsst ihr honorieren.
Und die musst du dir bezahlen lassen.
Genau.
Das
und,
ist ja,
Schweizer machen es ja vor.
Bei Amazon Prime zahle ich jeden Monat auch brav mein Geld, weil ich weiß, ich bekomme dafür eine kostenlose Versendung, ich bekomme meinen Entertainment-Channel, ich habe meine Musik dabei und so weiter. Das heißt, ich bekomme ja auch eine andere Leistung. Das ist jetzt halt nicht mehr, dass die davon leben müssen, dass die mir ein Buch verkaufen und 10% oder 30% vom Verkaufspreis bekommen.
Ja, und die Globus Nights hat man ja auch so ein paar Sachen gesehen. Irgendwie fand ich irgendwie auch toll, wie Läden einfach heute schon anders ausschauen können und vielleicht gar nicht mehr nach Reisebüro, sondern nach Lounge und andere Atmosphären schaffen, vielleicht auch andere Kunden anzieht. Nach wie vor, glaube ich, es gibt so viele Innovationsmöglichkeiten und da muss man sich eben von Abhängigkeiten auch bezüglich, bei wie viel Umsatz mache ich bei welchem Veranstalter, das ist ja auch so ein Thema.
Und dann hast du Staffelprovisionen, die dann plötzlich jetzt wieder niedriger einsteigen wollen. Na klar, alle müssen sparen, aber das kann es ja nicht sein.
Nee.
Und deswegen glaube ich, es geht ja nicht, dass ich jetzt sage, okay, ich ändere jetzt mal mein Reisebüro-Konzept und setze stärker auf Beratung und Inspiration und lasse mir vom Supplier, also vom Anbieter, von meinem Handelsherrn oder von mir aus auch Partner, diese Dienstleistung bezahlen und der Kunde zahlt halt auch einen Teil mit, so ein Clubgedanke oder ähnliches, dann, das musst du ja erstmal durchsetzen. Aber wenn du so in einer breiten Fläche diese Modelle neu denkst und neu ansetzt, dann kannst du doch auch gegen Gutscheinaktionen zum Beispiel agieren, weil du sagst, hey Moment, dann machen wir halt auch eine Plattform.
Genau. Das Problem, glaube ich, generell, und das gilt für alle, also nicht nur für den Offline oder Online, das gilt für alle, die irgendwie Geschäfte machen, was wir leider oft so oft machen, ist, wenn am Auto der Reifen kaputt geht und wir denken, wir müssten einfach noch mehr Gas geben oder besser schieben, anstatt zu sagen, okay, wir tauschen jetzt mal einen neuen Reifen drauf und vielleicht bauen wir auch 4 Reifen drauf oder wir kaufen sogar ein neues Auto oder was auch immer. Also wir bleiben so gern, obwohl schon der Widerstand da ist, machen wir dann trotzdem weiter und legen vielleicht noch mehr Kraft hinein. Das heißt, es kostet uns noch mehr Energie und vielleicht wollen Kunden gar nicht mehr Auto fahren. Ja? Also deswegen, ich glaube einfach, wir müssen viel radikaler über die Dinge nachdenken und auch nicht in dieser Gottesanbetung bleiben, irgendwie, das ist die einzige Lösung und dort funktioniert die Welt. Also natürlich gibt es heute große Konzerne wie Amazon, Facebook und so weiter, aber eben dieses Danachdenken und sagen, what next? Und es wird ein what next geben und vielleicht fällt es uns ein und vielleicht auch uns endlich als Europäer, weil wir sind das Land der Ingenieure, ja? Also wenn wir etwas gut können, dann ist es eben Konstruktion. Technologie hat ganz viel mit Konstruktion zu tun und vielleicht fällt es uns ein und eben nicht den Chinesen, nicht den Amerikanern, nicht den Russen, sondern uns Europäern fällt es vielleicht ein.
Ja, ich habe die letzte Episode, die natürlich auch noch nachgehört werden kann, mit Professor Peter Wippermann gemacht zum Thema Super. Trends und so weiter, also auch sehr spannend. Und er sagte halt, er hatte eine Sache gesagt, zum Beispiel das Geschäftsmodell von Facebook ist überholt.
Mhm.
Das heißt, es wird früher oder später ein neues Facebook oder ein Post-Facebook geben. Na, wenn ich mir anschaue, wie die Nutzerzahlen sind, die haben natürlich immer noch 1,5 Milliarden User, aber viel mehr Kommunikation findet mittlerweile auf der Tochter Instagram statt. Also schon wieder neue Plattformen, da wird halt viel probiert und so. Und er hat halt auch gesagt, es war auch ein Thema, es war so, sogar das Schlusswort dieser Episode, dass er sagte, Luxus und Analog, Entschleunigung, das sind halt auch wieder wichtige Themen. Und da muss man sich gerade in der Touristikindustrie vielleicht auch wieder ein bisschen drauf besinnen, dass man tatsächlich auch mal denkt, sind die Produkte, die ich anbiete, auch immer noch die, die alle haben wollen? Oder sind die Produkte, die ich anbiete, vielleicht die, die jetzt vielleicht auch woanders gebucht werden? Und vielleicht muss ich halt einfach probeweise Nullsetzung einfach mal leben.
Aber vielleicht ist die noch radikaler, als wir alle glauben. Also ich habe gestern eins meiner Mitglieder besucht und mit dem rede ich öfters gerne, weil er auch sehr, sehr immer neu über die Sachen nachdenkt. Und ich habe gesagt, vielleicht denken wir immer noch nicht weit genug, weil man darf ja nicht vergessen, wir haben die Digitalisierung, der Ursprung der Digitalisierung war auch von Tim Berners-Lee eine Demokratisierung des Wissens.
Ja.
So, alle sind gleich, alle können scheren, irgendwie alle nehmen teil plötzlich. Und was wir über die letzten 10 Jahre erlebt haben, ist eine totale Kommerzialisierung der Digitalisierung. Also es gibt ja keinen Bereich mehr, der irgendwie frei von Kommerz ist. Also selbst die Jungs, die losgetreten sind, die Influencer, sind total kommerzialisiert. Und was passiert denn, wenn die Leute irgendwann mal die Nase davon voll haben? Dann könnte ja auch Folgendes passieren, dass du dir technologisch deinen eigenen Bot baust, einen Michi-Bot. Ja. Und der wird von gar nichts mehr beeinflusst und der hat auch all meine Daten und der hat auch meine ganzen Geschmacksmuster, aber das ist mein Eigentum und der rennt jetzt los und kauft Produkte. Jetzt könnten alle sagen Hurra, dann ist ja wie analoge Geschäfte dabei, aber es könnte auch sein, dass gar keiner mehr in das hat, sondern dass der sogar eine Maschine, also eine Kaffeemaschine auf meine Bedürfnisse produziert wird. Und dann ist eben der Konsument verbunden mit seinen eigenen Wünschen mit einem Hersteller.
Das ist dann der letzte Mittelsmann auch noch raus.
Ja, und deswegen, also vielleicht denken wir auch nicht radikal genug nach und vielleicht gehen wir auch mit diesem Gutkunden, egal ob analog oder digital, auch nicht gut um. Ja, also vielleicht übertreiben wir es auch gerade maßlos, ja, in welche Richtung es geht.
Ja, das ist die Begeisterung, das denke ich auch oft, dass nur weil es möglich ist, muss man nicht alles machen. Ne? Also man kann sich ja vieles probieren, das ist gerade im kreativen Umfeld ja auch durchaus wichtig, dass man sich ausprobiert und man muss nicht sagen, hey, nur weil ich jetzt gerade Hologramme in die Welt malen kann, muss ich die ganze Welt voller Hologramme malen.
Genau.
Kann man machen, ist cool, funktioniert aber nach wie vor für mich jedenfalls am besten bei Star Wars.
Ja. Na,
wenn da der alte Imperator auftritt, dann finde ich das cool, aber wenn ich mir vorstelle, ich gehe jetzt überall hin und überall werde ich nur noch von Hologrammen begrüßt, also Menschen sind ja schon. Ich meine, sozial ist ein wichtiges Thema bei der ganzen Geschichte. Beim Reiseverkaufen ohnehin.
Ja, aber da bin ich mir, weißt du, das Lustige ist, wir sagen immer, das kann da nicht, nicht passieren. Aber
ohne Menschen.
Aber ich bin da mal vorsichtig. Vielleicht setzen wir das Ressort Mensch auch falsch ein. Also natürlich wollen Menschen mit Menschen reden irgendwie, aber wenn es zum Beispiel um den Kauf einer Leistung geht, wenn ein Bot freundlich mit mir umgeht, klingt wie ein Mensch. Dr. Wippermann hat ja so eine Studie gezeigt letztens, wo irgendwie 48% gesagt hat, war kein Problem mit einer Maschine, jetzt schon, obwohl es gar nicht richtig stattfindet.
Ja.
Dann glaube ich, können die auf den Menschen eingehen, die wissen, wie ich gerade heute drauf bin, ich hektisch oder nicht hektisch, die wissen auch, ob ich schon gekauft habe. Also da, ich wäre da ganz vorsichtig, an welcher Stelle, ob der Mensch für den Commerce oder für den Abschluss einer Leistung, einer Dienstleistung, Kauf eines Produktes immer so die letzte absolute Highlight-Notwendigkeit ist, da bin ich mir gar nicht sicher.
Na, nur wenn die Leistung, die der Mensch erbringt, einen Mehrwert hat und
genau.
Tatsächlich nicht von Maschinen oder Algorithmen ersetzt werden
genau.
kann. Es gibt ja in diesem Disrupt Yourself-Buch diese schöne Liste von dem anderen Berliner Forscher, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, der Wahrscheinlichkeit der aussterbenden Berufe.
Ja, ja.
Na, und da sind also alles, was so ganz gefährlich ist, zum Beispiel für Callcenter-Agents.
Ja, und Rechtsanwälte sogar.
Bankberater,
genau.
Auch ziemlich viel. Und einer der sichersten Berufe der Zukunft ist Yoga-Lehrer.
Ja.
Auf Platz 1, weil das ist einfach das, was
eine Maschine halt, erstmal gar nicht
weil
kann.
Das kann die Maschine
genau.
nicht. Friseur genauso, würde
genau.
ich sagen. Gut, jetzt bei mir bald nicht mehr.
Ja.
Brauchst du keinen Friseur mehr, aber
genau.
das sind so die wenigen Geschichten, die die Maschinen dann nicht können oder sowas. Und bei den Chatbots und bei der rede ich lieber mit Menschen oder nicht, der Chatbot hat den großen Vorteil, er kann sich ausschließlich auf den Consumer einstellen, auf den Kunden. Der Kunde muss sich ja auch sehr oft auf seinen Gesprächspartner einstellen.
Ja.
Und das ist ja manchmal auch eine Herausforderung.
Ja.
Weil der hat ja vielleicht auch schlechte Laune oder hat keinen guten Tag einfach nur oder so. Das kann ja durchaus auch passieren.
Und es muss ja auch nicht, also jetzt reden wir wieder mit, oder wir laufen schon wieder Gefahr, schwarz-weiß zu reden.
Ja.
Aber es könnte ja auch sein, der Chatbot kümmert sich sozusagen um den Abschluss der Reise, um bestimmte Organisationen, aber an bestimmten Stellen greift dann der Mensch ein. Also ich sehe das immer noch als Chance eines Assistenzsystems.
Ja.
Ja, nicht einer kompletten Ersetzung, sondern sozusagen den Service noch verbessern durch Technologien, selbst durch einen Chatbot und dann eben 24/7 erreichbar sein. Und wenn es dann irgendwie ganz schwierig wird, dann könnte eben ein Mensch dann wieder sozusagen an einer bestimmten Stelle helfen oder eingreifen oder eben andere Tätigkeiten mit übernehmen für den Kunden. Aber diese Frage wird auch nicht nur eine Reisebuchfrage sein, sondern über alle Geschäftsmodelle auf Dauer. Und jetzt kann man sagen, es ist alles Science Fiction. Jetzt bin ich in meinem 53. Lebensjahr und vieles von dem, was ich mal für Science Fiction gehalten habe in meinem Leben, ist totale Realität und lustigerweise total überholt. Ja? Also ja. Spocks Kommunikator ist mal ein Beispiel,
ja, genau.
Wo wir gedacht haben.
Jetzt mit der Armbanduhr.
Ja, also deswegen. Nichts ist unmöglich und ich bin immer skeptisch, wenn dann Leute sagen, das wird nicht passieren, dann wird es dann doch irgendwie passieren. Die Frage ist einfach, wie wir mit diesen Veränderungen umgehen und ob wir halten die Welt auf oder wir finden unseren Platz in dieser Welt und nutzen auch die Chancen. Ja? Und jeder Technologiesprung bedeutet eine Veränderung und der Erste, der drauf springt sozusagen, der hat dann vielleicht die Nase ganz weit vorne, auch bei der probeweise Nullstellung.
Das ist eigentlich ein ganz guter Punkt und da könnte man, weil du jetzt gerade bei Spock und Enterprise und so weiter warst, wie hat er immer gesagt, it's life, Jim, but not as we know. Und vielleicht ist das da draußen die Welt nicht mehr die wir kennen und vielleicht müssen wir uns deswegen anders aufstellen. Dabei bleiben, ja, was soll man machen? Lesen, sich informieren, neugierig bleiben?
Neugierig, also ich meine, man kann, wenn man, also ich bin viel auf Reisen, also lese ich oder höre ich sehr viele Hörbücher. Das ist manchmal ganz inspirierend, manchmal auch sehr frustrierend. Also manchmal gibt es auch Bücher, wo ich denke so, hui, das ist eine ganz düstere Zukunftsprognose. Aber man kann aus jedem Buch etwas mitnehmen und eben auch viel Zeitung lesen oder eben auch neugierig sein für neue Technologien und zu sagen, was können wir denn damit machen?
Und sich zum Beispiel halt einfach auch bei euren Veranstaltungen, ob es jetzt die Innovationstage oder auf der CMT, muss ich vielleicht auch noch kurz sagen, es gab auf der CMT zwei Reisebüro-Veranstaltungen. Einmal den Karrieretag, der war zu einem Drittel gefüllt. Okay. Und dann gab es noch einen Reisebüro-Informationstag, da gab es Verkaufstraining, Social-Media-Training und so weiter. Der war nicht mal zu einem Viertel gefüllt, als ich da war. Wo ich denke, hey, da ist aber auch noch Potenzial, wo die Leute sich einfach mal ein bisschen bewegen könnten, weil die mit 50er oder mit 60er, die mit ihren Rucksäcken mit Bussen nach Stuttgart kommen und die Kataloge einsacken, das kann ja nicht das sein, was die Zukunft ist. Da sollte das Reisebüro schon mit dabei sein und sich auch kümmern. Also auch da neugierig bleiben. Ja. Bei euren Startup-Nächten
war aber voll, fully booked.
Da irgendwie. Ist es super voll. Ja. Nein, ja. Das ist super voll. Da gibt es eben die Camperboys, die da mitmachen, die einfach diese Bullis am Münchner Flughafen haben und Wohnmobile vermieten, wo ich denke, hey, es gibt genug Reisebüros, die hätten ja auch auf die Idee kommen können.
Das ist, was ich meine. Es gibt eben kein Ende an Innovationskraft, sondern es gibt nur die Ideen, die uns nicht einfallen. Und, und das finde ich immer faszinierend. Mama ist ja auch so, das ist ja nicht nur ganz neue Geschäftsmodelle, sondern so, wo du denkst, so, das haben wir mal vor 10 Jahren gedacht, irgendwie oder angedacht oder vielleicht gedacht, wir hätten es gelöst, aber offensichtlich nicht gut genug. Also gibt es jetzt Startups, die sagen, das Thema müssen wir mal lösen, weil irgendwie gibt es das nicht.
Ihr habt beim VWR habt ihr ein Startup-Cluster. Ja. Ne? Ihr habt aber kein Cluster stationärer, innovativer Reisebüros, die einfach sich stärker mit dem Thema beschäftigen sollen, weil ihr das nicht so trennen wollt.
Nee, ich glaube einfach, es gibt genügend Reisebüroverbände, mit denen wir auch kooperieren, also so bei VSR oder ASR, mit denen wir gut kooperieren. Ich glaube, da ist auch ganz gut, weil die durchaus Themen hätten, also es ist wie so ein Cluster sozusagen. Also das ist nichts, wo wir sagen, wir wollen keine Reisebüros. Wir haben ja auch Solamento mit an Bord. Der eigentlich
aber die sind auf jeden Fall immer gut eingeladen. Also sie können natürlich jederzeit kommen.
Auf jeden Fall. Und wenn man sich zum Beispiel unsere Einreichung zur nationalen Tourismusstrategie anschaut, dann haben wir ja da auch zum Beispiel mit dem Testbüro etwas, wo wir gesagt haben, wir müssen den Mittelstand fördern. Also man wird es auch immer wieder bei unseren Einreichungen sehen, dass wir uns Sorgen machen um den Mittelstand. Die großen Jungs werden es schon irgendwie regeln, aber die kleinen eben nicht. Und wenn wir die Digitalisierung in die Breite bringen wollen, dann werden wir da irgendwas eben auch tun müssen. Und deswegen vor kurzem mal einen Termin gehabt beim Bayerischen Wirtschaftsministerium und da haben wir auch diese Idee des Mittelstands, da war ich mit dem Thomas Bösel auch, mit an Bord gebracht, weil darum müssen wir uns auch mit kümmern, wie bringen wir eine größere Masse in das nächste Zeitalter irgendwie mit rüber und dort eben die Chancen nutzen und vielleicht können wir helfen, dass eben wenn der Mut da ist, aber das Geld nicht da ist, vielleicht durch Fördermittel zumindest mal der eine oder andere sagt, okay, dann traue ich mich mal. Oder vielleicht können wir auch durch so ein Testbüro ganz neue Sachen testen, also so, weil der ja auch keinen Verkaufsdruck hat und was auch immer, sondern der könnte eben sowohl neue Technologien, neue Verkaufskonzepte, vielleicht sogar Verkauf von neuen Produkten dort testen.
Und dann kann man tatsächlich sagen, diese Inspirationsräume schaffen oder so. Ich meine, wir haben das mit unseren Kunden von Econform auch vor Jahren schon mal diskutiert, dass man einfach mal so grüne Wiese spielt und einfach sagt, lass uns alle zusammenlegen und wir ersetzen ein Büro auf und sagen, das muss jetzt gar keine Umsätze, also soll Umsätze generieren, aber es muss keine Gewinne machen, sondern wir probieren Dinge aus. Und die kann man ja dann auch breitrollen. Das ist ein ganz guter Weg, sich ja auch Innovation zu unterstützen. Auf der anderen, du hast jetzt die Verbände schon ein bisschen angesprochen. Also es gibt den einen Verband, der kümmert sich sehr um die aktuellen Sorgen und Probleme. Der Reisebus, der hat auch eine Stimme, der wird gehört. Gibt auch Verbände, die machen das ein bisschen weniger, aber so ganz starke Innovationsunterstützung finde ich weniger. Ne? Das kommt doch dann eher auf Einzelinitiativen an, oder?
Ja, das ist also die Änderung eigentlich so auch meines Amtes. Also ich würde mich ja wahnsinnig gerne noch viel mehr mit Innovation. Ich meine, wir waren in China letztes Jahr und der Beschluss ist in 2017 gefallen, dass wir da hingehen. Dieses Jahr gehen wir jetzt wieder dorthin, weil man da eben sehen kann, wo die Dixie hingeht. Wir haben immer wieder auch bei den Startups Themen, die wir auch in die Breite bringen, weil wir denken, das ist ein wichtiger Ansatz. Die Innovationstage sind immer so 2 Jahre ihrer Zeit voraus. Mit den Themen, die wir haben, dieses Jahr geht es um Nachhaltigkeit. Das Problem ist aber, dass wir im Augenblick auch als VER so ganz viel in Erklärung kommen. Also wir müssen ganz vielen Menschen, ob Presse, ob Politik, auch anderen Verbänden, oft erklären, was wir da eigentlich tun, weil lustigerweise geht die Digitalisierung in so eine ganz seltsame Ecke wird die gedrückt, was sicherlich auch von denen passiert, die relativ wenig machen, das ist, die leider auch sehr laut sind. Das und sind die Politik
Bewahrer,
auch,
ne?
Ja, und die Politik hört natürlich auch ganz gerne dazu. Wenn man sich aber da mal ganz ernsthaft mal anschaut, was bringen denn diese Verbände an Mehrwert für Next? Ja. Ja? Da sehe ich halt überhaupt nichts. Ja, ja?
Das ist
also, uns hilft es ja nichts zu jammern. Also jetzt kann man da heulend in der Ecke stehen und sagen, ist so gemein. Dann kann man auch sicherlich Punkte finden und sagen, die finden wir jetzt nicht fair, auch recht. Aber das bewegt ja keinen ein Stück weiter. Also müssen wir doch überlegen, okay, wenn es das nicht ist, dann was ist denn dann der Plan B oder was ist denn mein Plan C oder wo stehen wir denn jetzt irgendwie? Und da sind wir irgendwie, ich weiß nicht, also neben dem, dass wir Europäer durchaus und auch speziell wir Deutsche ja auch erst loslegen, wenn es 120% ist, fangen wir jetzt auch noch rückwärtsgewandte sozusagen Entwicklungen oder Gesetzgebungen draufzusetzen mit der Hoffnung, dass dann die Welt stehen bleibt und das wird sie eben nicht tun.
Ja, das ist wahrscheinlich zu befürchten, dass die Welt nicht stehen bleibt. Insofern, vielleicht auch nehmen wir es ganz gut als Schlusswort, Welt bleibt nicht stehen. Leute, macht weiter, macht was Neues. Wir brauchen aber auch neue Ideen, neue Leute, finde ich, ist ganz wichtig. Ich habe im Mai letzten Jahres die erste Folge von diesem Podcast mit dir aufgenommen. Das ist jetzt mittlerweile schon die 19. Es gibt wirklich viele spannende Gespräche, die ich geführt habe. Es ging von Kuba bis Trends mit Wippermann und viele andere coole Geschichten. Viel Reiserecht natürlich auch, war sehr, eine ganz spannende Geschichte. Ich bin mir sicher, ist nicht das letzte Mal. Ich würde mal sagen, an alle Reisebüros da draußen und so, die es interessiert.
Ja, an alle Unternehmer.
Ja, kommt im Juni nach Berlin zu den VR Innovationstagen. Das ist wirklich eine Geschichte. A, Michi live zu erleben, ist wichtig. Eine andere Sache, die ich auch ganz wichtig finde, kommt zur ITB, zu den Zahlen und Fakten, zu der Pressekonferenz. Das ist wann? Am Mittwoch, glaube ich.
Genau.
Ne? Am Mittwoch, das ist
ab 10 Uhr sozusagen,
6. März, 6. März in Berlin. Googelt das mal, lohnt sich wirklich auch, das mal anzuhören und zu schauen.
Und nicht als, also das Schlimme ist ja, dass ich oft als Vorwurf oder was ich verstanden habe, uns geht es um, oder mir persönlich geht es, seitdem ich in dieser Industrie gehe, wie die sich weiterentwickelt und wie sie ihre, sozusagen ihre Chancen nutzt. Und natürlich werden oft Zahlen präsentiert, die irgendwie, die wehtun, ja. Aber wenn das nun mal eben eine Veränderung gibt, dann kann man eben daneben stehen und weitermachen und dann eben vielleicht auch irgendwann tatsächlich kein Geschäftsmodell mehr zu haben oder hoffen, dass es nicht so schnell geht. Oder man kann überlegen, was bedeutet das? Und ich sehe ja auch innerhalb, egal welcher Branchen, gibt es ja immer wieder neue Innovationsansätze. Und wenn ich mir die Startups anschaue, die im Tourismus sind, dann finden die ja auch alle ganz neue Ansätze. Und wir sind mit unserem Startup-Cluster relativ erfolgreich. Von den alle, die jetzt im Cluster aufgenommen worden sind, glaube ich, sind bis jetzt, kenne ich 5, also von den 150 Startups, die wir im Tourismus kennen, kenne ich 5, die zugemacht haben.
Ja, also das ist eine gigantische Rate.
Es geht.
Das ist vielleicht auch eine Sache vielleicht nochmal zum Schluss. Wir sind sonst so bereit, Veränderungen einzugehen.
Als Konsument.
Neues Handy, wir kaufen, neue Produkte kaufen, neue Filme anschauen. Wir machen bei jeder komischen Fitnesswelle mit. Wir schütten uns Eiswasser über den Kopf. Wir machen jede, aber die Sache, von der wir eigentlich leben, nämlich unsere Arbeit, unsere Unternehmung, egal ob ich das als Angestellter mache oder als Unternehmer, das ist ja ganz egal. Weil auch als Angestellter kann ich mich ja einbringen in den Erfolg meines Unternehmens.
Und gibt ja auch bei der Globus Night gab es ja ein paar, die dann gesagt haben, wir mit den Mitarbeitern gemeinsam die neuen Räumlichkeiten entwickelt und so weiter. Also deswegen,
da sind wir so langsam. Ja. Da sind wir so resistent. Ja. Das ist ein bisschen schade. Also Leute, seid aktiv, seid weiter fleißig. In diesem Sinne, ihr macht es ja schon, weil ihr hört ja immer, jetzt habe ich alle geduzt, sonst habe ich immer gesiezt, aber fein. Ihr hört ja diesen Podcast. In diesem Sinne, herzliche Grüße vom Ammersee in Bayern. Bei schönstem Winterwetter aus der legendären Halle von Michi Bullers Oldtimer-Sammlung. Vielen Dank, Michi.
Danke.
Danke. Ciao.
Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.